Und ich will ein neues Herz in euch und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Was für ein Wort über dem Jahr 2017. Das ist ein bisschen verkürzt, eine andere Übersetzung. Ich lasse es einfach mal die ganze Zeit stehen. Es ist gut, wenn wir uns das richtig ins Herz graben. Übrigens wusstet ihr, dass die Jahreslosungen nicht mal einfach so den Umständen angeglichen werden, sondern 4 Jahre vorher gezogen werden? Das ist schon beeindruckend, finde ich. Ein neues Herz, ein neuer Geist. Das steinerne Herz soll rausgenommen werden aus dem Fleisch und ein fleischernes Herz hineingegeben werden. Das ist ein Wort, was nicht nur Jahreslosung für die Christenheit im Jahr 2017 ist, sondern was auch für uns als Pfingstgemeinde eine ziemliche Bedeutung hat. Wenn ihr euch erinnert an die Gemeindegebetswoche Ende August, da war dieser Aussage hatte eine besondere Bedeutung. Die wurde begleitet von mehreren Eindrücken, von einem Bild, das jemand hatte, wie ein Baum, ein ausgewachsener Baum, der, was eigentlich gar nicht geht, rausgenommen wird aus dem, wo er bis dahin steht und verpflanzt wird an einen anderen Ort. Und natürlich bleibt dieses Geheimnis in Gedanken, ist das ein Komplettaustausch, der sofort alles anders macht oder ist da ein Prozess mit verbunden, wie auch immer, dem werden wir ein bisschen auf die Spur gehen heute Morgen. Jedenfalls dieses Wort, wir dürfen es als Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld uns auch besonders auf die Fahne schreiben in diesem Jahr. Aber bevor wir den Text nehmen und ihn auf uns anwenden, möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen, wann und wem diese Aussage eigentlich zuerst galt. Und das ist immer wieder, ich werde nicht müde, das zu sagen, immer wieder so wichtig, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir zuerst überlegen, wem wurde das eigentlich geschrieben und von wem und unter welchen Umständen wurde das geschrieben. Diese Aussage steht im Buch des Propheten Hesekiel, im Alten Testament also. Hesekiel war ein Prophet des Exils. Ich will da jetzt nicht eintauchen in die komplizierte Geschichte im alttestamentlichen Bundesvolk. Aber Hesekiel war ein junger Mann, der mit verschleppt wurde nach der Bedrängung durch die Assyrer aus Jerusalem, was dann irgendwann zerstört wurde, aus Jerusalem weg nach Babylon. Hesekiel wurde mitgenommen in dieser Gruppe und erst im Exil, so nennt das die biblische Geschichte, im Exil wurde Hesekiel zum Propheten berufen von Gott. Und wenn ihr seine Lebensgeschichte mal lest und dieses Buch mal lest, liebe Leute, ich möchte nicht Prophet im Alten Testament gewesen sein. Da sind prophetische Handlungen nochmal ganz anderes, als wenn heute jemand ein Bild hat oder einen Eindruck oder mit irgendeinem Gegenstand irgendwas verdeutlichen will, weil Gott prophetisch redet. Da ging es richtig an die Substanz. Es ging um das, was er dem Volk in der Verbannung sagen sollte als Sprachrohr Gottes. Das war ja nicht so, dass jeder aus dem Volk durch den Heiligen Geist beeindruckt wurde von Gott, sondern es wurden gezielt Menschen ausgesucht, die von Gott ganz gezielt und besonders beauftragt wurden, zum Volk zu sprechen. Also diese Aussage, die wir lesen in Hesekiel 36, 26, ist erstmal eine Aussage für das alttestamentliche Bundesvolk. Das ist ganz wichtig für uns zu verstehen. Diese Aussage allerdings zu der Zeit mit ganz viel Weitblick, wie üblicherweise die prophetischen Aussagen von Gott. Und wir wollen mal, bevor wir das anwenden, auf uns diese Einbettung beachten, ja, ein bisschen Kontext lesen. Also Hesekiel wird direkt von Gott angesprochen, du Menschenkind, ist das gerade im Buch Hesekiel, wird das oft von Gott so formuliert. Und er spricht in wörtlicher Rede zu dem Propheten und soll auch die wörtliche Rede an das Volk weitergeben. Er soll dem Hause Israel, wie Gott es nennt, sagen, dass sie ihr Land durch Wandel und Tun unrein machten, aus dem sie verschleppt worden sind. Durch Blutvergießen und Götzendienst den Zorn Gottes auf sich zogen. Wörtliche Rede von Gott. Ich schütte nun meinen Grimm über ihnen aus. Und Gott sagt, ich zerstreute sie unter die Heiden in Vers 19, aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und doch haben sie aus ihrem Lande fortziehen müssen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, sagt Gott, Und dann geht es weiter, dass er Hesekiel sagt, darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit. Und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Wir nehmen wahr, da gibt es einen großen Kontext zu dieser Aussage. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So in neutestamentlichen Zeiten, vielleicht geht es ja auch nur mir so, neigt man so ganz schnell zum Abhaken von diesem Vers. Den sehen wir, wow, super, neues Herz. Da denken wir sofort daran, Jesus sagt ja, der Mensch, der an ihn glaubt, wird von Neuem geboren. Neues Herz, neuer Geist, klar, Pfingsten, Geistesgaben. In den Zeiten leben wir. Und schon ist der Vers genommen und vielleicht auch schon wieder weg. Ich möchte ganz bewusst heute Morgen mal innehalten in diesem alttestamentlichen Kontext. Ganz bewusst. Ganz bewusst möchte ich bei der Person, wenn ich das so sagen darf, Gottes, des heiligen Gottes, bei seinen Plänen, bei seinem Herzen und seinen Beweggründen, ganz bewusst möchte ich da mal innehalten. Und da ist nämlich diese Textpassage aus diesem Prophetenbuch extrem aufschlussreich. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Ihr Lieben, wir haben vorhin gesungen, du bist heilig, heilig, Gott. Alle Welt soll es hören. Und das ist ja auch völlig legitim, dass wir da ganz freudig und ganz lässig und ganz locker stehen, vielleicht so mit der Hand in der Hosentasche, Kaugummi im Mund. Du bist heilig, Herr, du bist heilig, alle Welt soll es hören. Jahwe, diesen Namen Jahwe, trauten sich die Juden nicht auszusprechen. Im hebräischen Alphabet übrigens besteht dieser Name nur aus Konsonanten. Man musste die Konsonanten füllen mit Vokalen dazwischen. Sie trauten sich, ihn nicht auszusprechen. Und ich finde das Alte Testament deshalb so besonders, weil es so unglaublich aufschlussreich ist über die Facette unseres Gottes, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Kompromisslosigkeit, so viel aufschließt auch über sein Herz. Er sagt ganz eindeutig, ich tue das, was ich tue, nicht für euch, sagt er seinem Volk. Denken wir da, tut nicht Gott alles, was er tut, für uns? Ja, ja, aber in diesem Zusammenhang drückt er das so aus, das, was ich tue, tue ich nicht für euch, sondern ich tue es, weil ich meinen heiligen Namen retten muss. Da wird ein richtig großer Plan für die gesamte Menschheit deutlich. Gott redet nämlich nicht nur zu seinem Volk, sondern er bringt die auch in Beziehung zu den Heiden, was erstmal ganz objektiv eine Bezeichnung für Menschen ist, die nicht jüdischer Geburt sind. Ganz schlicht und ergreifend, ungefärbt, unwertend, ja, Heiden. Es ist ein ganz großer Plan sichtbar, auch an dieser Passage. Irgendwie fühlt sich das an wie ein Bundesbruch. Das Volk hat sich nicht an Vereinbarungen gehalten. Gott redet von Götzendienst. Obwohl dieses Volk weiß, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Da geht's um Verrat, um Schande. Nicht fürs Volk, sondern auch für den Herrn. Denn die Völker sagen, ja Moment mal, ihr seid das auserwählte Volk. Ihr habt den Herrn und doch musstet ihr aus dem Land fliehen, das euch euer Herr gegeben hat. Da bezieht sich die Schande nicht nur auf das Volk, sondern auch auf seinen Herrn. Also mal so ganz ohne die späteren Zusammenhänge zu kennen, das wäre doch nur konsequent, wenn Gott jetzt sagen würde, es reicht mir jetzt einfach mit euch. Einfach mal gut, es reicht mir. Einfach mal mit der Faust auf den Tisch haut zum großen Vernichtungsschlag. Nach 300 Jahren Götzendienst. Die sich so ein bisschen auskennen mit der Geschichte Israels, wissen, so gut 900 Jahre vor Christus wurde das Land geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Diese ganze Zeit bis zu dieser Zeit, in der wir gerade sind, ungefähr 600 Jahre vor Christus, bis sie dann in die Verbannung geschleppt wurden von den Assyrern, war wirklich gezeichnet von Götzendienst, von wieder Königen, die wieder Gott die Ehre gaben, die wieder alle Götzen, Mahnmale hätte ich bald gesagt, einrissen und wieder für den allmächtigen Gott standen und dann wieder Könige, die wieder diese Götzendienste einführten unter dem Volk, Mord und Totschlag unter den beiden Teilen des Reiches. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht chaotisch und krass genug vorstellen. 300 Jahre. 300 Jahre hat Gott sich mit angeguckt, wie sie immer wieder anderen Götter dienten, immer wieder andere Dinge taten als das, was eigentlich der Bundesvereinbarung entsprach. Sie hatten ja die Lebensgrundlage des ethischen Gesetzes, des zivilen Gesetzes und des rituellen Gesetzes. Die hatten sie ja. Und ich möchte, um das nochmal deutlich zu machen, wie Gott sich damit auch gefühlt haben muss, wenn ich das mal so sagen darf, möchte mal eine kleine Rückblende machen am Sinai. Israel ist ja das Volk des alten Bundes. Und Mose wurde beauftragt, am Sinai, dem Volk zu sagen, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen, meiner Gottes Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das lesen wir im 2. Mose 19. Mit dieser Botschaft geht Mose zum Volk und legt das auch alles vor, genau diese Worte, und dann hört gut zu. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. In Vers 8. Eine Bundesvereinbarung. Einige hundert Jahre später sieht die Situation so aus, dass das Volk zerteilt ohnehin in ein Nordreich und Südreich. Das Nordreich ist schon lange Zeit vorher untergegangen. Das letzte Südreich, die Stämme Juda und Benjamin um Jerusalem herum, löst sich sozusagen in Wohlgefallen auf. Die Menschen werden verschleppt nach Babylon. Ein großer Plan. Und doch nicht nur für das Volk, sondern für die gesamte Menschheit wird aus dieser Textstelle deutlich. Offensichtlich hatte Gott ja vor, mit Hilfe eines auserwählten Volkes zu tun, was er für die ganze Welt vorhat. An euch sollen die Heiden, also die nicht gebürtigen Juden, sehen, dass ich der Herr bin. Schon im Alten Bund lesen wir das überall. Die ganze Welt soll sehen, so wie wir gesungen haben, die ganze Welt soll sehen, du bist heilig. Jahwe, du bist heilig. Die ganze Welt soll es sehen. Er holt nicht zum Vernichtungsschlag aus. Gott ist sich selbst treu, wieder einmal mehr, und öffnet von seiner Seite aus den Weg, nicht nur für Israel, sondern für weitaus mehr in eine völlig neue Dimension. Er sagt zu dem Volk, was in der Verbannung ist, durch den Propheten Hesekiel, ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen, von dem sie wussten, dass es total verwüstet. Es gab mehrere Propheten, Jeremia unter anderem, der nicht mit in Babylon war, der von Jerusalem aus berichtete und ihnen immer wieder Weisungen von Gott gab. Das war menschlich unvorstellbar, in das Land zurückzukommen. Aber Gott sagt, ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet und von all eurer Unreinheit, von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist geben. Das steinerne Herz raus, das fleischerne rein. Ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr zu Leuten werdet, die nach meinen Geboten und Ordnungen wandeln. Und dann kommt dieser Satz, den ich so besonders finde. Und der kommt etliche Male im Alten Testament vor. Ihr sollt mein Volk und ich will euer Gott sein. Mein Volk, ich, euer Gott. So soll es sein. Ihr Lieben, ich bin sicher, Gott weiß und er wusste es immer. Das, wodurch der Mensch bewegt wird und wodurch er Einfluss nimmt oder wodurch er die Dinge auf den Weg bringt, die sein Leben betreffen, ist kein äußeres Regelwerk. Israel hatte die Bundesgrundlage, das Gesetz, die Gebote, das ethische Gesetz, das sind die 10 Gebote, und das gesamte Zivilgesetz, diese irrsinnig vielen Vorschriften, das gesamte rituelle Gesetz, auch wieder irrsinnig viele Vorschriften. Sie hatten es als Bundesgrundlage wie ein äußeres Regelwerk, was ihnen sozusagen Stabilisierung gab. Paulus sagt irgendwann mal, das Gesetz war der Zuchtmeister. Dadurch ist Israel bewahrt worden. Ein äußeres Regelwerk. Aber Gott weiß, dass der Mensch dadurch nicht bewegt werden kann. Auch wenn er eindringlich appelliert, zieht euch das Tag und Nacht rein, Leute. Er sagt dem Josua, Tag und Nacht sinne über dem Gesetz und lass es nicht von deinem Munde kommen. Also lass es nicht fehlen, indem du es aussprichst, ständig vor dich hinsagst. Kein noch so fantastisches äußeres Regelwerk kann den Menschen offensichtlich, das sieht man an dieser Stelle sehr deutlich, dahin beeinflussen, dass er vollständig zu Gott hinbewegt wird. Das Einzige, was das verursachen kann, ist, wenn es sozusagen intrinsisch, nennt man das, also aus von innen heraus motiviert, durch das Herz geschieht. Und als die Zeit erfüllt war, lesen wir dann im Neuen Testament, und da dürfen wir jetzt wirklich auch im Neuen Testament ankommen, als die Zeit der Gesetzesspanne, nämlich die Zeit dieses äußeren Regelwerks erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, der geboren war von einer Frau und unter das Gesetz getan, dieser Sohn tatsächlich auch, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste und damit sie die Kindschaft empfingen. Wir wissen das heute, rückblickend, dass dadurch, dass der Sohn Gottes Mensch wurde, noch gar nicht so lange her, haben wir Weihnachten gefeiert, um den Vater zu offenbaren und um allen, die an ihn glauben, ewiges Leben zu geben. Von dem Moment an hat der Mensch tatsächlich die Möglichkeit einer Herztransplantation. Wer nämlich an den Sohn und sein Erlösungswerk glaubt, bekommt ein neues Herz. Das können wir lesen in Johannes 3 aus dem Gespräch von Jesus mit Nikodemus, der sagt, jemand wird von Neuem geboren, wenn er an den Sohn glaubt. Ein neues Herz. Und das wird auch noch gefüllt mit dem Heiligen Geist, an Pfingsten und von da an. Auch das hat Gott an mehreren anderen Stellen im Alten Testament verheißen, unter anderem auch durch den Propheten Jeremia, durch den Propheten Joel später nochmal. So, und jetzt sind wir mit der Jahreslosung tatsächlich im Neuen Testament angekommen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, man kann so sagen, das ist eine Verheißung, die sich erfüllt hat. Eine Verheißung, ungefähr 600 Jahre vor Christus, knapp 600 Jahre vor Christus, die sich erfüllt hat und noch immer erfüllt. Aber, nochmal ganz genau hingeguckt, die Verheißung galt ja ursprünglich Israel, dem Hause Israel, dem alttestamentlichen Bundesvolk. Und tatsächlich in der Zeit, in der Jesus auf der Erde ist, greift das ja auch an einigen Juden. dieses Erlösungswerk, diese Hinwendung zu Jesus, diese Umkehr zu Jesus, dieses Umdenken, dieser Gesinnungswandel, der definitiv mit einem neuen Herzen zu tun hat. In einer überschaubaren Zahl. Und dann bis auf den heutigen Tag in viel größeren Dimensionen unter den Heiden. Ihr Lieben, sonst wären wir überhaupt nicht mit von der Partie. Preis den Herrn. Ich nehme nicht an, dass jemand oder ist jemand unter uns hier ein gebürtiger Jude? Das wäre ganz toll. Bitte nicht empfinden als Outen, ganz im Gegenteil. In Gemeinde. Ja, so, nee, ist nicht der Fall, genau. Also wir sind alle Heiden. Preis den Herrn, gilt der Rettungsplan Gottes nicht nur für das Haus Israel. Und fast könnte man sagen, ein Glück, dass die so stur waren. Sonst hätte uns das Evangelium vielleicht gar nicht erreicht. Es ist immer der Plan, sogar in der ganzen Apostelgeschichte noch, in der Zeit, in der Apostel Paulus unterwegs war, war das immer so, dass er zuerst in die Synagogen ging, um das Evangelium weiterzugeben. Und wenn die Juden ihn nicht aufnehmen wollten, dann ging er zu den übrigen Menschen. Immer noch war das Herz Gottes so zuerst sein auserwähltes Volk, dann die Heiden. Dann nimmt er aber diese Tatsache, dass sein Volk ihn noch nicht im großen Stil annehmen kann oder annehmen will. Es ist also eine Verheißung, die an einem Teil Israel sich erfüllt, zu der Zeit, nämlich als Jesus da auf der Erde war und zur Zeit der Apostelgeschichte und wirklich in großen Dimensionen dann unter den Heiden, unter den Völkern der Welt. Das ist ganz wunderbar, wenn wir lesen in der Apostelgeschichte zum Beispiel, da passiert es ja ganz häufig, dass Menschen, die nicht jüdischen Ursprungs sind, das Evangelium annehmen. Apostelgeschichte 11 zum Beispiel lesen wir 18 über den Bericht von dem Ereignis bei dem Cornelius, ja, der Cornelius, dessen ganze Familie zum Glauben kam, noch während Petrus predigte und der ja eigentlich kein gebürtiger Jude war und auf einmal sprachen die alle in neuen Zungen die Leute und ließen sich taufen. Und er berichtet, Petrus berichtet das in Jerusalem und den Juden fällt es nicht leicht, die das hören. Sie stellen aber dann doch fest, am Ende so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Und auch Paulus hat dann später eine ganz tiefe Wahrheit erkannt. Im Römerbrief Kapitel 11 könnt ihr diese Zusammenhänge nochmal nachlesen. Verstockung, sagt er, also diese Verhärtung des Herzens, ist einem Teil Israels widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und in dieser Zeit bewegen wir uns. Diese Verheißung, die wir als Jahreslosung über dieses Jahr schreiben, gilt ursprünglich und auch immer noch dem alttestamentlichen Bundesvolk Israel, aber sie gilt auch den Völkern der Welt, weil es immer in der Absicht Gottes war, dass er sich den Völkern der Welt offenbart. Und wir leben in dieser Zeit, in der das Evangelium mehr und mehr und mehr und mehr über die ganze Welt verbreitet wird. Und wenn wir das hier lesen im Römerbrief, wenn die Fülle, also das, was aus den Heidenvölkern alles zum Glauben kommen kann, wenn das alles zum Glauben gekommen ist, dann kann auch die Vielzahl des jüdischen Volkes, das gesamte jüdische Volk, so schreibt Paulus das, zum Glauben kommen. Dann wird sich diese Verheißung auch tatsächlich an Israel erfüllen. Wir dürfen uns freuen. Diese Verheißung gilt uns und die meisten, gehe ich mal davon aus, haben die auch ergriffen. Ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist in euch geben, das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, euch ein fleischernes Herz geben. Wir dürfen das nehmen für uns. Der Austausch, diese Transplantation von Herz geschieht tatsächlich in dem Moment, in dem ein Mensch anfängt, an Christus als den Sohn Gottes zu glauben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer an den Sohn glaubt, hat ein neues, von neuem geborenes Herz. Und wenn er es möchte, dieser Mensch, der von neuem geboren ist, der diese Transplantation sozusagen hat über sich ergehen lassen, darf er den Geist Gottes darum bitten, dass er ihn erfüllt. Oder darf andere Menschen bitten, dass sie ihm die Hände auflegen und er mit dem Geist Gottes erfüllt wird, der dieses Herz füllt. Wie eine Lebensessenz, so kann man sich das vorstellen. Ich möchte ein paar Gedanken zu diesem Wort Herz verlieren, das so viel missbrauchte Wort, Herz, Schmerz, Kitsch, ich weiß nicht, was euch dabei alles einfällt. Und auch da möchte ich so in dieses hebräische Denken zurückgehen. Dieses Wort, was im Alten Testament für Herz gebraucht wird, ist nicht das, was wir heute so einordnen, mit dem ganzen Gefühl, mit der ganzen Seele, die da beheimatet ist, mit allem, was nicht durch den Verstand reguliert, sondern einfach nur emotional, rein emotional gesteuert wird. In Wirklichkeit ist das, was im Alten Testament unter Herz verstanden wird, und so hat es Gott ja auch gemeint, es ist die Personenmitte eines Menschen. Und diese Personenmitte, die hat seelische Funktionen, ja, ganz klar. Da empfindet man Trauer, Freude, Mut, Hochmut, Verachtung, das ganze Spektrum, was die Seele so empfinden kann. Es hat aber gleichzeitig auch geistige Funktionen. Im hebräischen Verständnis, also im ursprünglichen Gottesverständnis, sind da auch Funktionen von Einsicht, Erkennen, Weisheit, alles das, was wir so dem Verstand zuordnen. Das ordnet Gott alles dem Herzen zu, der Personenmitte. Vielleicht kann man es so am besten beschreiben. Die Personenmitte, also das Herz, ist der Sitz vom Willen, der Verantwortlichkeit, der Sitz des Gewissens, auch nach biblischem Verständnis, der Sitz der Identität. Mit dem Herzen weiß ich, wer ich bin. Also ein riesiges Spektrum, unheimlich facettenreich, die Mitte einer Person. Es wird viel berichtet in der Bibel über das Herz, im Alten und im Neuen Testament. Das Herz ist ein trotzig und verzagtes Ding, schreibt der Prophet Jeremia. Wer kann das schon ergründen, außer Gott allein? Wer kann das schon ergründen? Es ist die Steuerungszentrale, ihr Lieben. Ihr kennt es doch alle von euch selbst. Es ist die Steuerungszentrale für alles Sinnen und Trachten und damit für das, was heilsam ist und das, was katastrophal ist. Wir hatten letzte Woche kurz diesen Gedanken, so mit dem Blick auf die Weltgeschichte, was so alles geschieht, wo man auch denkt jetzt bei diesem Berlin-Attentat, zu was Menschen fähig sind, denkt manch einer, zu was ist ein Mensch fähig? Und die meisten, und ich gehe mal davon aus, ja doch, die meisten Menschen wünschen sich, dass die Welt befriedet wird, dass man vernünftig miteinander umgeht, friedvoll, respektvoll miteinander umgeht. Und es werden unglaubliche Anstrengungen unternommen mit Konzepten, mit humanistischen Konzepten und ich weiß nicht was allem. Und es gelingt aber nicht. Wir können so unglaublich dankbar sein, dass wir Jahrzehnte hier in Europa in diesem Frieden leben, in dem wir leben. Jahrzehnte. Und manch einer mag sich vielleicht dahin versteigen, dass er denkt, das ist ja super, der Mensch ist also doch lernfähig und der Mensch ist doch weitergekommen. Ich würde das mal in Frage stellen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn diese innere Steuerungszentrale, das Herz eines Menschen, nicht ausgetauscht wird durch ein Herz, was von Gott kommt, werden sich die schrecklichen Ereignisse von Geschichte immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder wiederholen, wie das schon seit tausenden Jahren so ist. Weil die Grundsteuerung sich nicht ändert ohne Gott. Dieses Herz, ein trotziges und verzagtes Ding, meine Güte. Das kann in verschiedenen Zuständen sein, offensichtlich. Dieser Text gibt das ja her. Es kann steinern sein, es kann fleischern sein, in beiden Zuständen vollkommen intakt. Es kann auch zerschlagen sein, verletzt, geteilt. Vor allem anderen aber achte auf dein Herz, lesen wir in den Sprüchen 4, Vers 23. Warum? Also ich glaube, bei dem, was wir jetzt alles wissen oder wo wir jetzt uns schon Gedanken drum gemacht haben, ist das sehr naheliegend. Und das ist offensichtlich für Gott auch so. Sonst würde es ja auch nicht in der Bibel stehen. Vor allem anderen, aber achte auf dein Herz. Weißt du, diese Personenmitte in jedem einzelnen Menschen ist der zentrale Punkt im Heilsgeschehen. Wenn Gott dein Herz nicht hat, dann hat er dich nicht. Wenn du ihm dein Herz nicht gibst, kann sein Heil an dir nicht wirksam werden. Das ist der zentrale Angelpunkt. Es ist das, was Gott in Ewigkeit gewinnen will von jedem Menschen. Das ist das, warum Jesus sein Leben gab, damit er die Menschen für den Vater gewinnt. Und Gott hat diesen Plan für die gesamte Menschheit bis auf den heutigen Tag nie aufgegeben. Er hat ihn nie aufgegeben. Er wird ihn bis ans Ende verfolgen. Er weiß, das Heil ist für alle Menschen gedacht. Aber leider werden nicht alle Menschen aus freiem Willen ihm ihr Herz geben. Leider wird es so sein. Deswegen ist von der Vollzahl der Heiden die Rede. Deswegen ist davon die Rede, ja, dass der Weg zum Leben, zum ewigen Leben schmal ist und nur wenige sind, die ihn finden. Nicht, weil er nicht will, dass ihn alle finden, sondern weil er es weiß. Das steinerne Herz, ihr Lieben, es gibt einen einzigen Zustand, in dem sich ein Herz nicht gewinnen lässt. Weder für Gott noch für Menschen. In dem es aus Stein ist. Und das ist in der hebräischen Sprache ganz schön sehr blumig und sehr bildhaft formuliert. Ich finde, man kann sich das sehr gut vorstellen. Nehmen wir an, da ist wirklich ein Stein, wo andere Leute ein Herz haben. Manchmal sagt man das ja so, ja. Da kann nichts pulsieren, da kann nichts sich entwickeln, da können sogar Schläge draufkommen und es geht nicht kaputt. Im hebräischen Verständnis heißt es, es ist ein ungehorsames Herz. Das ist ein Herz, was zwar hört, aber darauf nicht reagiert. Ungehorsam, nicht hört. Es ist unvernünftig, auf sich selbst gestellt, in sich unterwegs. Ein steinernes Herz lässt sich für Gott nicht gewinnen. Und ist das nicht fantastisch, wie er sagt, ich sehe zwar, ihr habt ein Herz aus Stein, aber ich mute euch nicht zu, dass ihr das irgendwie rausexperimentiert oder rausexpediert aus eurem Körper. Ich nehme das steinerne Herz aus eurem Fleisch und gebe euch ein fleischernes. Ich tue das. Der Mensch soll mit Gott in Einklang gebracht werden. Das ist der Kernsatz der gesamten Heilsgeschichte. Und tatsächlich, das sehen wir ja aus der Geschichte vom Alten Bund, ist es offensichtlich nicht möglich, ein Herz durch äußere Ordnungen, nämlich so durch das Gesetz, so zu stabilisieren und so zu beeinflussen, dass es mit Gott in Einklang gebracht werden kann. Das ist ein äußeres Qualitätsmerkmal, was der Mensch offensichtlich nicht so verinnerlichen kann, dass es dann am Ende mit Gott im Einklang ist. Das führt nicht zum Ziel. Auch nach so vielen Ansätzen und so vielen Appellen nicht, achtet darauf, nehmt das auf euer Herz, schreibt es in euren Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von den Juden, mit Sicherheit kennt ihr es, die diese Schachtel vor der Stirn tragen. Das ist ein Zeichen dafür, die Ordnungen Gottes direkt vor dem Angesicht sozusagen, direkt vor Augen zu haben. Immer direkt vor Herz und Sinn zu haben. Also diese äußere Umhüllung funktioniert nicht. Ein Austausch führt zum Ziel. Mit dieser Lebendigkeitsgarantie. Das Herz wird gefüllt mit dem Geist Gottes. Das neue, fleischerne Herz wird gefüllt mit dem Geist Gottes. Das ist dieser Geist, der beisteht. Der Geist, der tröstet, der in alle Wahrheit führt, der an alles erinnert, was Jesus, übrigens interessanter Begriff, auch eine ganz interessante Assoziation, das fleischgewordene Wort Gottes in dem fleischernen Herzen, in dem pulsierenden, lebendigen Herzen. Der Geist Gottes erinnert an all das, was dieses Wort in Person Jesus gesagt hat, was ihm wichtig war. Das ist dieser Geist, der fähig macht zur wahren Anbetung. Wir lesen im Johannesevangelium, wenn Jesus sagt, es wird die Zeit kommen, da wird ihn nicht an irgendeinem Ort, da muss man nicht mehr nach Jerusalem pilgern oder nicht nach Samarien pilgern, sondern da betet ein Herz in Wahrheit und in Geist und Wahrheit an, in Geist und Wahrheit. Der Heilige Geist in dem fleischernen Herzen, der fähig macht zur wahren Anbetung. Und es ist der Geist Gottes, der fähig macht, barmherzig zu sein gegenüber Menschen. Wir können das nicht aus uns heraus. Niemand von uns kann das. Und damit kann dieses ganze System sozusagen, das fleischerne Herz mit dieser Lebensessenz da drin, kann dem entsprechen, was Gott sich am meisten wünscht, nämlich Gott, den Herrn zu lieben von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit dem ganzen Gemüt und den Nächsten wie sich selbst. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, danach tun, und ihr sollt mein Volk sein. Ich will euer Gott sein. Ihr Lieben, aus all dem ist es extrem wichtig zu beachten, dass Israel immer noch das Volk des Eigentums ist, das alttestamentliche Bundesvolk. Gott hat es nie verworfen und wird es auch nicht verwerfen. Immer noch. Da müssen wir Christen gut aufpassen. Es gibt einige Tendenzen, die das eine gegen das andere ausgetauscht haben wollen. Das ist nicht richtig. Israel ist immer noch der Augapfel Gottes. Israel ist immer noch das Volk, was er zu seinem Eigentum gemacht hat, nicht weil es irgendwie besonders groß oder besonders bedeutend war, sondern weil er es so sehr geliebt hat. Da ist aber ein weiteres Volk des Eigentums dazugekommen, das neutestamentliche Bundesvolk, seine Gemeinde, die Gemeinde Jesu. Das ist das Volk der neuen Herzen und des neuen Geistes. So dürfen wir das sagen. Jesus selbst sagt im Johannesevangelium seinen jüdischen Zuhörern, damit die das auch schon mal gehört haben: Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Neutestamentliches, alttestamentliches Bundesvolk, Volk Gottes. So, und jetzt gibt es natürlich noch einen Part für uns. Es ist ja nicht so einfach, mit einem transplantierten Herzen umzugehen. Also rein medizinisch war das vor Jahrzehnten eine Herausforderung auf Leben und Tod und es gelang kaum. Heute ist das ein bisschen anders. Es ist nicht so einfach, mit einer Transplantation umzugehen. Da muss ein Prozess der Gewöhnung geben, körperlich, seelisch, mit dem ganzen Menschen. Das neue fleischerne Herz, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, diejenigen, die diese Transplantation schon hinter sich haben, die schon gesagt haben, Jesus, du bist der Sohn Gottes und ich glaube, dass du das bist und die Sünde der Welt trägst und meine Sünde auch. Ich glaube, dass ich durch dich ewiges Leben habe und er hat dein Herz erneuert. Ich nehme mal an, dass du schon gemerkt hast, dass das Herz empfindlicher ist als das, was du vorher hattest. Das muss auch trainiert werden. Da muss man Kondition kriegen mit einem neuen Herzen. Da müssen ungesunde Gewohnheiten verschwinden, die dem neuen Herzen einfach nicht gut tun. Das hat mit diesen Ordnungen Gottes zu tun. Wisst ihr, das Zivilgesetz und das Ritualgesetz für das alte, alttestamentliche Bundesvolk, das betrifft uns nicht im Neuen Testament. Wir müssen nicht die Speisevorschriften beachten. Wir müssen nicht die Opfergesetze beachten. Die Rechtsprechung, die zivile Rechtsprechung beachten, auch wenn sie genial inspiriert ist. Aber das ethische Gesetz, die 10 Gebote, haben ewig Gültigkeitswert. Ewig. Gelten für das gesamte Volk Gottes in Ewigkeit. Das sind die Ordnungen, ihr Lieben, die zum Leben führen. Und das Herz hat es nun mal so an sich, dass es so ein paar Gewohnheiten mit sich rumschleppt, die nicht zu diesen Ordnungen passen. So, das weiß ich selber, das weiß ich besser. Und da habe ich keine Lust, mich drauf einzulassen. Und das ist verboten, das schmeckt mir nicht und passt mir nicht. Ich glaube, einige von uns oder viele von uns, vielleicht sogar alle, haben Dinge hinter sich, die man mal ausprobiert hat, weil man dachte, man weiß es besser und das macht doch viel mehr Spaß. Und es war nicht gut, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ungesunde Gewohnheiten müssen verschwinden. Das, was zu Gott nicht passt, das, was zu Gott nicht gehört und auch dich nicht zum Leben führt, das muss verschwinden. Mehr als alles andere, aber achte auf dein Herz. Und was ist dann die Motivation, auf dieses Herz zu achten? Das ist ja ganz schön schwierig unter Umständen. Ja, je fieser die alten Gewohnheiten waren, je mit je härteren Bandagen man so umgegangen ist in dem alten Zustand vor der Erneuerung, umso schwieriger ist das, sich umzugewöhnen. Was ist die Motivation, auf das Herz zu achten? Ich würde mal sagen, die allererste, und die ist völlig legitim, ist die: Ich will leben. Und deswegen achte ich auf mein Herz. Das ist völlig legitim. Das will Gott nämlich auch, dass du lebst. Und er will sogar noch mehr, er will, dass du in Fülle lebst. Dazu ist Christus gekommen, lesen wir im Neuen Testament. Er sagt selber: Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt in Fülle. Die erste Motivation, die ist super. Die zweite, ich würde mal sagen, auf der gleichen Höhe. Und die ist sozusagen mit dem Geist Gottes, der in diesem fleischernen Herz ist, die ist sozusagen mit eingepflanzt, ist die Motivation: Ich will im Einklang mit meinem Gott leben. Die ist mit eingepflanzt in dich, mit diesem neuen Herzen ist der Einklang mit Gott eingepflanzt. Glauben wir nun an Christus, so haben wir Frieden mit Gott, sind wir durch den Glauben gerecht geworden, schreibt Paulus im Römerbrief, so haben wir Frieden mit Gott. Und ihr Lieben, ich glaube ganz fest daran, dass jeder Mensch, auch der Gott noch nicht kennt, ganz tief in seinem Innern erst dann zur Ruhe kommt, wenn er im Frieden mit Gott ist. Ich glaube ganz fest daran. Und dass viele Menschen das noch nicht sind, ist bedeutet, dass sie umhergetrieben sind, dass sie hierhin irren und dahin irren und immer unglücklicher werden. Ich glaube, das hat Gott jedem Geschöpf so mit ins Herz gelegt, dass es erst zu seinem wirklichen Lebensglück findet, wenn da der Frieden mit Gott ist. Das ist die Motivation, auf dieses neue, empfindliche Herz zu achten. Eine zweite Motivation. Und dann möchte ich nochmal Bezug nehmen, deswegen habe ich das am Anfang ein bisschen mehr ausgeführt, auf diesen Kontext im Alten Testament, der Geschichte, warum Gott überhaupt dazu kommt zu sagen: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Er spricht ja davon, dass er seinen Grimm ausschüttet über das Volk und dass er die Heiligkeit seines Namens rettet, weil das Volk nicht in der Lage war, den Heiden gegenüber diesen heiligen Gott zu repräsentieren. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich empfinde, wenn ich den Abschnitt lese, eine starke Emotion in Gottes Reden. Es wird auch mehrfach wiederholt, was er will. Darum sollst du dem Hause Israel sagen: Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, um meines heiligen Namens willen tue ich's. Wenn ich das lese, ist da eine Menge Emotion drin. Viel Leidenschaft ist da drin, finde ich. Und ein tiefer Schmerz. Ein tiefer Schmerz. Wir sollten doch nicht glauben, dass wir einen Gott haben, der nicht Leidenschaft und Schmerz empfindet. Wenn der Mensch sein Ebenbild sein soll und wir an uns denken, was wir alles empfinden, wie viel mehr er als derjenige, dessen Ebenbild wir sind. Eine starke Emotion und ein tiefer Schmerz in der Untreue seines Volkes. 300 Jahre lang Götzendienst. Nicht nur diese eine Episode mit dem goldenen Kalb, bevor dieser Bundesschluss überhaupt zustande kam. 300 Jahre Götzendienst. Obwohl sie wissen, das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und er ihnen sagt: Israel, ich habe dich immer schon geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Der Prophet Jeremia erinnert daran, Jeremia 31, 3. Es ist immer noch derselbe Gott und er will immer noch seine Geschichte mit Menschen machen, immer noch Geschichte mit seinem Volk machen. Und seit Jesus auf diese Erde kam und der Heilige Geist ausgeschüttet wurde, sind wir als seine Gemeinde auch Teil seines Volkes. Und ich möchte heute Morgen dir als Grund nahelegen, ich möchte appellieren an uns alle, Lasst uns doch auf euer Herz, auf unser Herz achten, damit wir unserem Herrn keinen Schmerz bereiten. Es ist nicht dieses oberflächliche ihm Unehre machen. Meine Güte, was hat Jesus alles ausgehalten? Aber ich möchte appellieren an uns, dass wir auf dieses neu geschenkte, mit dem Geist erfüllte Herz achten, weil wir singen, ja Gott, du bist heilig und alle Welt soll es hören. Und alle Welt darf es auch sehen an uns, dass wir zu dir gehören. Wir dürfen das auch kollektiv beschließen hier als Pfingstgemeinde über diesem Jahr. Wie gesagt, das war ein starker Gedanke auch in unserer Gebetswoche im Sommer. Ihr sollt mein Volk und ich will euer Gott sein. Ich bin sicher, dass wir diesen Satz übertragen dürfen, auch auf das neutestamentliche Bundesvolk, auf seine Gemeinde. Die Identifikation von Jesus mit seiner Gemeinde ist die, dass er dem Saulus sagt, was verfolgst du mich? Vollständig identifiziert mit dem Herrn. Lasst uns doch aussprechen, wirklich aussprechen, ganz bewusst heute Morgen. Wir wollen auf unsere Herzen achten. Wir wollen darauf achten, dass die Ordnungen, die du da mit hineingegeben hast, das ist ja schon ein gigantisches Geschenk, dass die nicht einfach mal so weggeblasen werden oder zugeschüttet oder zugetrampelt oder wieder versteinert werden. Wir wollen darauf achten. Nicht nur, weil wir leben wollen, sondern weil wir dir keinen Schmerz bereiten wollen. Wir wollen dein Volk sein, können wir sagen heute Morgen, und du sollst unser Gott sein. Ein neues Herz mit einem neuen Geist zur Anbetung Gottes, zur Versöhnung, zum Leben, all das, was wir uns so in unseren Visionsgedanken auf die Fahne schreiben, das geht alles nur mit einem neuen Herzen und einem neuen Geist. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vielleicht könnt ihr schon mal nach vorne kommen, dass wir gleich noch nie zusammen singen. Vater im Himmel, Herr, ich danke dir für dein Herz, für deinen Plan. Ich danke dir dafür, Herr, dass du dich auf die Menschen so festgelegt hast in deinem Herzen. Ich danke dir, dass du immer wieder unsere Unzulänglichkeit nimmst und daraus etwas ganz Fantastisches machst. Ich danke dir für jeden einzelnen Herr, dessen Herz du schon ausgetauscht hast. Und ich segne jedes einzelne Herz, das neu ist, mit dem Geist Gottes erfüllt. Ich segne es ganz besonders in diesem Jahr. Ich segne es damit, dass genügend achtsam damit umgegangen wird. Dass wir auch gegenseitig darauf achten, wie mit unseren Herzen umgegangen wird. Ich segne es mit der Stärke deiner Liebe, mit der Stärke deines Geistes, aber auch mit der Stärke deiner Heiligkeit. Ja, wir wollen dir sagen als Gemeinde, wir wollen dein Volk sein und du sollst unser Gott sein. Und die Menschen um uns herum dürfen sehen, zu wem wir gehören. Offensichtlich ist es ein wesentlicher Teil deines Wesens, deine Ordnungen. Und wir wollen sie nicht loslösen von dir, sondern wir wollen dich in allen Facetten deines Seins und deines Wesens in unser Leben immer mehr hineinlassen. Danke, dass du uns hilfst. Danke, dass wir durch das neue Herz anbeten und durch das neue Herz versöhnen. Und durch das neue Herz leben, Herr. Ich bete, dass du uns in neue Dimensionen führst als Gemeinde in diesem Jahr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.